Am vergangenen Sonntag waren wir in Bochum. Meine Schwester wird demnächst 86 Jahre alt. Mein Schwager ist auch hochbetagt. Da erzählte er mir, mein Schwager, dass er, als er des Nachts mal aufgestanden war, um zur Toilette zu gehen, mal gestürzt wäre. Ich sagte, du, es wäre ganz gut, wenn du des Nachts dann wenigstens einen Rollator nimmst, gehst du doch ein bisschen sicherer. Nein, ich möchte nicht zu früh damit anfangen. Er wird 95. 5 Jahre Krieg in Russland erlebt und 5 Jahre russische Gefangenschaft. Der Herr erstattet ihm die Jahre, die er als junger Mensch in Russland verloren hat. So kann man das sehen bei ihm. Alles ist relativ, auch unser Alter. Absolut ist das Wort des Herrn. Das wollen wir hören. Der Predigttext aus 2. Petrus 1, der uns berufen hat durch seine Herrlichkeit und Gotteskraft, durch die er uns die kostbaren und größten Verheißungen geschenkt hat, damit ihr durch sie Teilhaber der göttlichen Natur werdet. Wenn wir entschiedene Christen, wirklich gläubige Christen fragen, warum bist du einmal zu Jesus gekommen? Warum hast du dich bekehrt? Was war der Anlass dazu? Dann werden wir unterschiedliche Antworten hören. Der eine wird sagen, naja, ich wollte nicht verloren gehen. Ich habe halt geglaubt, dass es einen Himmel und eine Hölle gibt, ich wollte nicht verloren gehen. Deshalb bin ich zu Jesus gekommen. Ein anderer würde vielleicht sagen, in meinem Leben, da plätscherte so alles dahin. Ich dachte mir immer, es muss doch noch mehr geben, als das, was unsere Augen sehen. Kein Inhalt, kein Ziel für mich. Und da bin ich auf Jesus gestoßen. Das war der Grund bei mir. Ein Dritter würde vielleicht sagen, na ja, warum bin ich zu Jesus gekommen? Da hatte sie so einiges an Schuld in meinem Leben angehäuft und Probleme. Die Nächte waren schlecht, sie ließen mich nicht schlafen. Da habe ich gehört von Vergebung und Gnade durch Jesus Christus. Das war bei mir der Anlass. Ein weiterer würde vielleicht sagen, warum bin ich zu Jesus gekommen? Ja, eigentlich, meine Familie waren alle gläubig. Meine Eltern, meine Vorfahren waren alle gläubig. Glauben, das war bei uns das Allernormalste. Von klein auf habe ich das gelernt und eines Tages bin ich selbst entschieden für Jesus. Ja, so ist, bin ich zum Nachfolger Jesu geworden. Ein weiterer würde vielleicht vieles von den einzelnen Teilen uns erzählen, was auch immer. Und jetzt fragen wir mal Petrus. Petrus, warum bist du einmal zu Jesus gekommen? Petrus sagt uns, weil mir seine Herrlichkeit und Gotteskraft geoffenbart wurde. Das war bei mir der Grund. Deshalb bin ich zu Jesus gekommen. Weil mir seine Herrlichkeit aufgeleuchtet ist. Und seine Gotteskraft, das war der Grund. Ich war fasziniert von Jesus. Seine Herrlichkeit, die mir erschienen ist, und seine Gotteskraft. Das war der Anlass, dass ich ein Jünger Jesu geworden bin. Fragen wir Johannes. Johannes, was war der Grund bei dir, dass du einmal zum Jünger Jesu geworden bist? Da sagt Johannes, seine Herrlichkeit erschien mir. Das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit. Die Herrlichkeit hat mich begeistert. Die Herrlichkeit Jesu hat mich zu ihm hingezogen. Es kann nichts Schöneres geben, nichts Besseres in dieser Welt, nichts Wichtigeres für mein Leben, als ihn, den Herrn der Herrlichkeit, ihm zu gehören. Fragen wir den Apostel Paulus. Paulus, was war bei dir denn der Anlass? Oder das Erste, das du erlebt hast, damit du zu Jesus gekommen bist? Paulus sagt, ach, wisst ihr, es war ein himmlisches Licht, das mir leuchtete auf dem Weg nach Damaskus. Das Erste, was ich erlebt habe, war ein himmlisches Licht. Ich war so geblendet, so beeindruckt, dass ich 3 Tage blind war. Aber es war wichtig. Es war nachhaltig. Ich habe es nie vergessen. Der erste Eindruck vom Herrn war seine Herrlichkeit, ein himmlisches Licht. Dann habe ich auch Jesu Stimme gehört. Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Das kam danach. Aber das erste war ein Eindruck seiner himmlischen Herrlichkeit. Und so zieht sich das eigentlich durch die ganze Bibel hindurch. Wie war es bei Abraham? Darüber gibt uns Auskunft Stephanus, der erste Märtyrer in Apostelgeschichte 7. Er beginnt ja seine große Verteidigungsrede mit der Geschichte Israels und da sagt er, der Gott der Herrlichkeit erschien unserem Vater Abraham, als er in Mesopotamien war. Da gab es also den Abraham, ein Heide wie die anderen auch, ein junger Mann, der betete die Götzen an, wie die Umwelt damals auch. Und da erschien diesem Götzenanbeter, diesem jungen Mann, der Gott der Herrlichkeit. Nicht du, Abraham, weg von deinen Götzen. Du bist auf dem falschen Weg. Keine Bußpredigt von Gott. Kein Aufruf zur Umkehr. Nichts dergleichen. Oder sich Gott offenbart hätte dem Abraham als sein Schöpfergott. Oder als der heilige Gott. Oder als der große, allmächtige Gott. Oder als der ewige Gott. Nein. Das wird er schon noch lernen. Das Erste. Es erschien ihm der Gott der Herrlichkeit. Und das gab ihm Kraft, alles zu verlassen. Das gab ihm das Vertrauen, mit diesem Gott in eine unsichere Zukunft zu gehen. Einfach weil ihm der Gott der Herrlichkeit erschienen war. Wie war es bei Mose? Bei Mose war es alles ein bisschen anders, dauert ja länger, wir kennen die Geschichte. Aber dann gab es eine große Krise in seinem Leben, die größte. Als er vom Berg mit den Gesetzestafeln herunterkam, Gott hat sich dem Volk offenbart, einen Bund geschlossen. Und dann sieht er, wie die sich da einen Altar mit einem goldenen Stier gemacht haben und um dieses Kalb herum tanzen und sein Bruder macht mit. Das war so deprimierend, so niederschmetternd. Er fiel auf sein Angesicht und schrie zu Gott. Die Gesetzestafeln hat er zerschlagen. Scheint wohl alles vorbei zu sein. Und dann erwägte vieles in dem Gebet. Gott sagt ja, ich will das Volk abservieren. Aus mit Israel. Mose setzt sich als wahrer Priester ein. Lieber Gott, das kannst du nicht machen. Was werden die Völker sagen? Die werden meinen, du warst so kraftlos, um Israel ans Ziel zu bringen. So verhandelt, so redet er mit Gott. Aber dann, in diesem Gebet kommt eine Bitte vor, die garantiert noch niemand von euch gebetet hat. Nämlich, wie betet er? Herr, lass mich deine Herrlichkeit schauen. Und dann macht ihm Gott klar, Mose, kein Mensch verträgt das, wenn ich meine ganze Herrlichkeit offenbare. Das verträgt kein Mensch. Aber ich werde all meine Güte an deinem Angesicht vorüberziehen lassen. Es kommt zu einem großen geistlichen Erlebnis. Nicht ein wenig Güte hat Gott Mose gezeigt, sondern all meine Güte. Das war ein riesiger Umfang. Ein gewaltiges Erlebnis seiner Herrlichkeit in Güte. Das ist Herrlichkeit. Die Güte Gottes ist Herrlichkeit. Etwas Schöneres, etwas Wichtigeres, etwas Glanzvolleres gibt es nicht. Und das hat ihn zur Ruhe gebracht. Das gab ihm Kraft, weiterzumachen. Wenn ihr mal einen Tiefpunkt habt, da kommt alles quer Und manche geliebte Menschen kommen auch noch quer. Du fühlst dich alleine, am Ende deprimiert, traurig. Dann bete doch mal. Herr, lass mich doch deine Herrlichkeit schauen. Ich weiß nicht, was du dann erlebst. Aber der Herr erhört Gebete. Ich glaube, mancher von euch könnte dann auch bezeugen, wie an den Tiefpunkten seines Lebens doch manches von Gott dann empfangen hat. Schauen wir uns mal ganz kurz den salomonischen Tempel an. Der Tempel war mit Gold ausgekleidet. Die Seitenwände, der Fußboden und die Türen. Nach unserem metrischen System war der Tempel ungefähr 21 Meter lang und 10,5 Meter breit. Dazu kommt noch das Allerheiligste, das auch 10,5 mal 10,5 Meter war. Könnt ihr euch das vorstellen? Die Wände, der Fußboden, die Türe, alles Blattgold. Wie das Licht des siebenarmigen Leuchters überall reflektierte. Und wenn ein Sonnenstrahl durch die Fensterluken reinschien, was da aufleuchtete für Herrlichkeit? Ganz naiv könnte man fragen, lieber Gott, brauchst du so ein Palazzo Pozzo, wie die Welt es hat? Die Herrscher, die bauen sich doch auch gewaltige Paläste. Gott sagt, nein, das brauche ich nicht. Aber ihr braucht es. Israel und die Welt soll es wissen, ihr habt es mit einem Gott der Herrlichkeit zu tun. Mit einem Gott der Herrlichkeit. Und deshalb nimmt er die irdischen Metalle und Edelsteine und was auch immer. Oder in der Offenbarung nachher im Blick auf das neue Jerusalem, die Perlentore und die goldenen Gassen. All diese Bilder, all diese Vergleiche nimmt er, damit wir etwas begreifen können. Ein wenig begreifen können von der zukünftigen Herrlichkeit. Von der Herrlichkeit, die in Gott ist, schon heute in Gott ist. Und wir Teilhaber dieser Herrlichkeit doch sind, die wir gläubig sind. Bei der Einweihung heißt es dann, 1. Könige 10, und es geschah, als die Priester aus dem Heiligtum hinausgingen, da erfüllte die Wolke das Haus des Herrn, und die Priester konnten wegen der Wolke nicht hinzutreten, um den Dienst zu verrichten, denn die Herrlichkeit des Herrn erfüllte das Haus des Herrn. Wie wird der Gott Israels beschrieben zumeist? Ja, als ein Schöpfergott, als der allmächtige Gott, als der gerechte Gott, als der gute Gott, als der liebende Gott und so weiter, ja. Aber in all den Aufzeichnungen, die wir unter uns so hören, ja, fehlt meistens oder fast immer der Gott der Herrlichkeit. Das ist ein Punkt, den wir vernachlässigt haben in unserer Frömmigkeit, in unserer Gotteserkenntnis. Wir tragen zu wenig die Herrlichkeit Gottes in unseren Herzen, ihr lieben Schwestern und Brüder. Das ist so. Wie ist es im Neuen Testament? Es fängt hauptsächlich ja mit der Geburt Jesu an. Und das sind dann diese zerlumpten und armen, entrechteten Hirten auf dem Felde, die nicht damals die Anerkennung des Volkes hatten. Die standen in einem schlechten Ruf, ließen nachts was mitgehen aus fremden Gärten und so weiter, haben ja hauptsächlich in der Dunkelheit an ihre Herden geweidet, ja. Und bei diesen Typen, ja, da heißt es, und die Herrlichkeit des Herrn umleuchtete sie. Das soll ein Mensch verstehen, nicht? Der immer nach Gerechtigkeit und nach Anständigkeit strebt, der ordentlich leben will, ja, der nie was Böses tun will und so weiter, ja. Und statt gerade dort zu den Gerechten kommt, nicht, geht er zu denen hin. Und die werden umleuchtet von Gottes Herrlichkeit. Auch hier keine Buße. Was seid ihr für Schlawiner? Ja, wie lebt ihr dann? Was habt ihr alles geklaut in den Nächten und so weiter? Nichts. Gar nichts. das ist Gott. Und so sollt ihr auch das Evangelium bezeugen. So sollt ihr eure Kinder erziehen. An erster Stelle, liebe Kinder, ihr habt es mit einem Gott der Herrlichkeit zu tun, der erst das Gute will, der sich offenbart, der eure Herzen gewinnen will und sie erfüllen mit seiner Herrlichkeit. Das ist das Evangelium. Ein anderer markanter Punkt, auf den sich auch ganz gewiss Petrus mit dieser Aussage später im Brief bezieht, das ist die Hochzeit zu Kana. Wir kennen da die Vermehrung von Wasser in Wein. Viele Frommen haben große Probleme. Die verstehen Jesus an allen Stücken, aber da werden sie nicht fertig. War nicht Jesus leichtsinnig, so viel Wein und so weiter? Okay, das ist aber nicht mein Haupttext heute. Aber was war da geschehen bei der Hochzeit zu Kana? Ein großes Malheur. Eine große Deprimierung bei den Hochzeitsgästen, aber auch bei den Ausrichtern der Hochzeit. Die Braut, der Bräutigam, beide Elternteile. Furchtbar war für sie, wenn bei einer Hochzeit der Wein ausgeht, eine Blamage. Darüber wird nur getuschelt werden, noch monatelang in den Häusern hier in unserem Dorf. Wenn der Wein ausgeht bei der Hochzeit, dann ist ein schlechtes Omen. Was soll aus der Ehe werden? Ach, es waren gewiss ärmliche Leute gewesen, hatten halt nicht mehr. Die haben gut getrunken, gut gefeiert, waren fröhlich, ja. Und nun war es aus. Und dann handelt Jesus mit der Verwandlung. Und dann geht es weiter. Und viele Prediger hören hier auf und meinen, das wäre das Wichtigste gewesen. Jesus hätte etwas verwandelt. Das Entscheidende des Textes kommt jetzt noch. Nämlich, so offenbarte er seine Herrlichkeit und die Jünger glaubten an ihn. Das war gewiss das Haupterlebnis bei Petrus. Diese erste Offenbarung der Herrlichkeit Jesu war ja überhaupt sein erstes Wunder hier gewesen, ja? Und da haben die Jünger gestaunt und gesagt, dass er diesen Leuten hier aus der Patsche hilft, sie vor Blamage bewahrt, dass er dem jungen Paar hilft, gut in ihre Ehe zu kommen, dass ein fröhliches Fest in Erinnerung bleibt, ja. Da erbarmt sich Jesus und macht so etwas, indem er lumpiges Wasser einfach verwandelt in Wein und sie können fröhlich feiern. Das ist doch etwas Herrliches. Ist das nicht herrlich, wenn eine Brautpaar geholfen wird bei der Hochzeit? Herrlich ist das. Eine Offenbarung seiner Herrlichkeit und auch seiner Gotteskraft, dass er die Kraft hat, das zu machen, das zu vollbringen, Wasser in Wein zu verwandeln. Da sagten die Apostel, hier ist die Herrlichkeit Jesu aufgestrahlt. Und seine Gotteskraft haben wir gesehen. Und jetzt steht zum ersten Mal von den Aposteln und sie glaubten an ihn. Jesus hatte vorher schon Begegnungen mit Petrus, mit Johannes, mit einigen, ja. Er hat auch schon Berufungen ausgesprochen, Petrus, ja, du sollst einmal Menschenfischer werden. Aber jetzt kommt die Erfahrung der Herrlichkeit und jetzt funkt es. Jetzt wird er richtig ein Nachfolger Jesu, jetzt glaubt er an ihn. Es hängt mit der Herrlichkeit zusammen, die wir in unserem Herzen tragen, das Ganze. Alles, was Jesus getan hat, drückt die Herrlichkeit aus. Ob er das Brot vermehrt am See Genezareth und die Fische da und sie alle satt wurden, ja. Herrlichkeit. Wenn er einem kranken Gelähmten wieder auf die Füße half. Herrlichkeit. Herrlichkeit und Gotteskraft werden hier sichtbar. Wenn er Menschen tröstete, herrlich war das. Wenn er den Jüngern nach der Kreuzigung den Frieden zusprach, Friede sei mit euch, die so deprimiert waren und so mit Schuldgefühlen erfüllt. Es war herrlich. In solch einer Situation den Friedensgruß im Ohr und im Herzen zu hören. Alle Taten Jesu, alle Worte, er lehrte ja ganz anders als die Schriftgelehrten. Da war was dahinter. Da war Offenbarung, da war Herrlichkeit, da war Gotteskraft. Wenn wir uns doch mal den Begriff anschauen, Herrlichkeit, das ist griechische Doxa im Neuen Testament, ja, das ist breiter gefasst als das, was wir im Deutschen mit Herrlichkeit ausdrücken, ja. Die Herrlichkeit hier im Neuen Testament, das ist der strahlende Lichtglanz. Das ist das helle Licht. Es ist ein reines Licht. Es ist aber um weiteren Hoheit. Die Herrlichkeit ist auch Majestät. Die Herrlichkeit ist auch Ehre. Die Herrlichkeit Gottes ist auch Herrschaft. Die Herrlichkeit Gottes ist auch Wunderkraft. Die Herrlichkeit Gottes ist auch Personalausstrahlung. Wir sahen seine Herrlichkeit als eines eingeborenen Sohnes vom Vater, ja? Da merken wir wieder, wie das miteinander korrespondiert, wie es zusammengehört, ja? Die Herrlichkeit und seine Gnade, ja, ist auch göttliche Lebensfülle, die Herrlichkeit, göttliche Lebensfülle. Und deshalb, was Johannes dann im Prolog seines Evangeliums dann schreibt, ja, wir sahen seine Herrlichkeit als eines Eingeborenen vom Vater voller Gnade und Wahrheit, ja. Die Gnade hat im Neuen Testament an vielen Stellen das Prädikat der Herrlichkeit. Es ist eine herrliche Gnade. Nicht zähneknirschen wurde da ein Strafgefangener in Stammhemd da begnadigt. Nein, es ist etwas Aufstrahlendes, etwas Schönes, etwas Lebenbringendes, die Herrlichkeit und die Gnade Gottes, ja. Und die Wahrheit, die in Jesus war, das ist nicht wie im Deutschen Gegenteil vom Juristischen, der Unwahrheit, ja. Sondern die Wahrheit im Neuen Testament ist mehr die Wirklichkeit, die Echtheit. Das, was wirklich vor Gott geht und in Gott ist und Jesus Christus ist, das ist die Wahrheit. Deshalb sagt er, ich bin ja die Wahrheit, ja. Und das alles ist kombiniert mit der Herrlichkeit Jesu. Was bedeutet für uns jetzt das nochmal konkret? Drei Dinge. Einmal, dem Glaubenden erschließt sich die Herrlichkeit des Herrn. Da ist der Lazarus, sein Freund, gestorben. Die Schwestern weinen und trauern. Jesus kommt. Ja, Herr, wärst du eher gekommen, wäre das nicht passiert. Und dann sagt Jesus zu Martha, hab ich dir nicht gesagt, wenn du glaubtest, so würdest du die Herrlichkeit Gottes sehen? Ja, Herr, ich glaube. Dann kommt das vollmächtige Befehlswort Jesu an Lazarus, komm mal raus. Und dann torkelt der gestorbene Bruder noch stinkend und mit seinem toten Gewand heraus. Und sie sieht die Herrlichkeit, weil sie glaubt. Glauben ist nicht so punktuell etwas, sondern Glauben ist eine Liebesverbindung mit dem Vater. Glauben ist eine Liebesbeziehung zu Jesus. Wer in dieser Liebesbeziehung lebt, dem leuchtet immer wieder die Herrlichkeit Gottes auf. In Form von Gnade, in Form von Wahrheit, in Form von Güte oder einfach, dass es schön wird in ihm, dass es aufleuchtet und dass er innerlich den Gott der Herrlichkeit zu sehen bekommt. Und das Zweite ist, wir müssen mehr der Bibel beachten, was da geschrieben steht über die Herrlichkeit Gottes. Wir haben das ein Stück vernachlässigt. Das gehört nicht zu unseren Schwerpunkten unserer Frömmigkeit, auch in Freikirche nicht. Ja. Hier gehört noch etwas mehr, mit dem Gott der Herrlichkeit im Herzen zu leben. Lieber Gott, es ist einfach nicht zu überbieten, was du bist, was du hast, was du mir schenkst. Er ist ein Gott der Herrlichkeit. Das darf mehr Schwerpunkt in unserer Frömmigkeit werden. Und das andere, schon im Alten Testament ist das Gottes Missionsstrategie, die Herrlichkeit zur Offenbarung. In 1. Chronik 16, Vers 24, erzählt unter den Heiden seine Herrlichkeit. Oder bei Jesaja 40, die Herrlichkeit des Herrn soll offenbar werden. Sprich mit den Heiden nicht über ihre Götzen, über ihre falschen Wege, über ihren falschen Glauben und so weiter. Ach, können wir heute genauso machen. Falsch. Offenbare die Herrlichkeit Gottes. Erzähl das, was der Herr an Großes in deinem Leben getan hat. Wie du dich freust, den Gott der Herrlichkeit zu kennen. Das ist Missionsstrategie. Das andere wird schon auch noch kommen. Aber dass wir richtig anfangen. Wir unter Moslems evangelisiert gut. Die fangen meistens mit dem Schöpfergott an, weil das zu ihrer Religion am besten passt und sie da die beste Verbindung haben, haben wir Missionare erzählt. Mag da ja ganz gut sein. Aber Altes Testament, Neues Testament, ja, macht offenbar seine Herrlichkeit, bezeugt sie vor den Fremden. Und das Dritte, das ist eine Zusammenfassung. Also nicht nur Abraham und der Apostel wurden berufen durch seine Herrlichkeit und Gotteskraft, sondern wir auch. Letztlich ist hinter allem Herrlichkeit Gottes. Dass er unsere Gedanken einmal auf ihn gelenkt hat, als wir noch ferne waren. Dass er uns hat Gutes erleben lassen. Die Güte Gottes leitet zu Buße. Wie viel Güte haben auch die Heiden erlebt? Und ihnen klarzumachen, schau mal, war das die Güte Gottes in deinem Leben und so weiter. Das Zweite ist, dass wir Teilhaber seiner Gerechtigkeit, seiner Heiligkeit, seiner Herrlichkeit sind. In 2. Petrus, nachher später, Kapitel 5, Vers 1, steht es dann nochmal, ja. Die zukünftige vollkommene Herrlichkeit, die steht ja noch aus. Deshalb ist es ja nicht falsch, wenn wir sagen, er ist in Gottes Herrlichkeit eingegangen, nicht? Die eine Haupte gestorben ist vor kurzem oder andere, ja. Die gläubig waren, sie sind in Gottes Herrlichkeit eingegangen. Und das Dritte, Römer 8, Vers 18, die zukünftige Herrlichkeit, die an uns geoffenbart werden soll. Und da ist auch bei vielen Christen ein blinder Fleck. Die Herrlichkeit, die an uns geoffenbart werden soll. Die meisten Christen denken, wenn wir sterben, und ich bin ja gläubig, Gott wird mich zu sich nehmen, dann komme ich in seine Herrlichkeit hinein. Ist nicht falsch. Aber das Zweite fehlt. Wir werden Herrlichkeitsträger sein. Die Herrlichkeit, die an uns geoffenbart werden soll. Ein kleines Beispiel gibt es im Alten Testament bei Salomo. Als die Königin von Saba da kommt und mal seine Weisheit und seine Herrlichkeit mal kennenlernen möchte, da hat sie die Herrlichkeit Salomos auch an den Dienern erfahren. Sie hat gestaunt, wie gekleidet sie waren in Uniformen, ja, und welche Tischmanieren sie hatten, wie sie sich benommen haben, wie das alles klappte. Die ganze Kultur an Hofe drückte Herrlichkeit aus. So werden auch wir die Herrlichkeit Gottes in der Herrlichkeit ausstrahlen. Wir sind Träger der Herrlichkeit. Ja, ihr lieben Schwestern, ihr seid herrlich. Ihr habt schon jetzt Teil an der Herrlichkeit Gottes, ihr lieben Brüder ebenfalls. Auch ihr seid jetzt schon herrlich, ihr seid durch Jesus verherrlicht. Wir sind durch Jesus erlöst, er hat das Lösegeld gezahlt. Wir sind durch Jesus gerecht gesprochen, weil er uns gerecht gemacht hat vor Gott. Wir sind durch Jesus geheiligt, weil er sich für uns geheiligt hat. Und wir sind durch Jesus verherrlicht, weil er uns verherrlicht hat vor Gott. Ihr lieben Schwestern und Brüder, so können wir einander in der Woche begegnen, heute und alle Zeit. Wir sind verherrlicht und sind Herrlichkeitsträger und werden die Herrlichkeit Gottes schauen. Amen.